Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Bürokratieabbau im Gesundheitswesen. In dieser Woche fand im Bundesgesundheitsministerium ein Spitzengespräch zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen statt. Unnötige Bürokratie ist schlecht und Gespräche sind gut. Darum haben Klaus Reinhardt und ich über das Treffen und darüber, was alles zu tun ist, gesprochen.
So, also ich habe mal ein bisschen klassische Bildung vorbereitet zu Beginn hier. Bismarck 1891 hat er gesagt, die Bürokratie ist es, an der wir alle kranken.
Ja.
Und kranken ist natürlich ganz schön im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Sie waren in einem Spitzengespräch zum Bürokratieabbau. Erstmal, wie sieht so ein Spitzengespräch aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das hört sich immer toll an, Spitzengespräch. Da sind dann die Vorsitzenden von bundesweit großen Organisationen im Gesundheitswesen eingeladen. In diesem Falle zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Vorsitzende der Kassenärztebundesvereinigung, der Vorsitzende der Kassenzahnärztebundesvereinigung, der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Bundeszahnärztekammer, der Vorsitzende, der Präsident der Bundesärztekammer, der Vorstand der Bundesverband der Verbraucherzentrale, der Bundesverband der digitalen Industrie und so weiter. Also jedenfalls waren vielleicht von diesen Organisationen 10 oder 12 vertreten, mit dann 2, 3 Leuten, die mit dabei waren. Und dann war die Ministerin, das war Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen und Abteilungsleiterinnen waren anwesend und haben sich darüber unterhalten, was für Maßnahmen das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen seiner Zuständigkeit, ohne dass es an andere Ministerien sozusagen sich nochmal zusätzlich wenden muss, auf den Weg bringen könnte, nachdem wir als eingeladene Organisation auf der Arbeitsebene dazu Vorschläge gemacht haben.
Okay, das klingt jetzt erstmal gut, klingt aber auch so, als wenn sich alle einig wären, als ob man dann ganz schnell Bürokratie reduzieren könnte. Ich nehme an, in Wirklichkeit ist es ein bisschen komplexer.
Auf jeden Fall, man muss ja eins wissen, da muss man ziemlich weit vorne anfangen. In unserer Republik können wir beobachten, dass, ja, das ist ja mal so wahrscheinlich so seit etwa der 70er Jahre, Anfang der Mitte der 70er Jahre, wir eine sehr deutliche und starke Verrechtlichung unseres Alltags, unseres Daseins haben. Das hat was zu tun mit der Tatsache, dass das Leben und die Gesellschaft ohnehin komplexer wird, es mehr Anlässe gibt, Dinge zu regeln oder zu organisieren. Hat auch damit zu tun, dass wir in Deutschland die Eigenschaft und Neigung haben, gerne besonders gerecht sein möchten und alle Eventualitäten in Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen möchten, damit also keiner sich benachteiligt fühlen muss. Das ist ja an sich eine durchaus lobenswerte Eigenschaft, die kann aber natürlich dazu führen, dass man übers Ziel hinausschießt an dieser Stelle. Es hat auch was damit zu tun, dass sehr viel Recht gesprochen wird im Laufe von Jahrzehnten des Friedens. Das ist auch ein Phänomen langer Friedensgesellschaften, die wir natürlich haben möchten und von der wir hoffen, dass es für immer so bleibt, egal wie viel Bürokratie damit verbunden sein sollte, um das klarzustellen. Aber es ist jedenfalls ein in dem Kontext zu beobachtendes Phänomen. Und das hat dann in einer Welt, in der wir leben, mit einem föderalen Staat, sehr unterschiedlichen Zuständigkeiten innerhalb der Gesellschaft für unterschiedliche Dinge oder gleichzeitig bestehende Zuständigkeiten, einer zunehmenden Digitalisierung, die aber dann auch nur zur Hälfte richtig fertig ist und die verschiedensten Enden dieser verschiedensten Strukturen auch bisher jedenfalls nur unzureichend zusammenbindet. Und all diese Dinge führen dazu, dass, glaube ich, die subjektiv gewordene Belastung an Dokumentationspflicht, an Rechtfertigungspflicht, an Prüfungsszenarien etc. eine Dimension erreicht, an Regulierungen, die dann eben entsprechende Dinge nach sich ziehen, inzwischen einen Punkt erreicht hat, dass, glaube ich, da und sich alle einig sind, auch, glaube ich, über alle Parteien, dass sich daran etwas ändern muss, dass wir da wieder sozusagen einen Schritt zurückgehen müssen oder aber die Dinge ein bisschen zusammenführen müssen. Und letzter Satz, das ist eben so, dass dieser Begriff Entbürokratisierung oder Bürokratieabbau, der geistert ja schon mindestens 20, 25 Jahre durch die politische Debatte. Jeder führt es im Munde, keiner tut was, heißt es dann. Stimmt auch nicht ganz, es werden immer wieder Versuche gemacht. Aber die Vorstellung von Klein-Hänschen ist eben dann die, zu sagen, jetzt muss man einer richtig aufräumen, da muss man mal mit der Machete dran gehen. Und dann muss man das mal sortieren. Da müssen das und das, diese Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Und so ist es eben nicht, sondern so wie das eine Regelung auf die andere subsidiär immer aufgesetzt ist und aufgesetzt ist, so muss man eben von diesem sehr weit hoch sich entwickelt habenden Baum auch wieder stückchenweise zurückkommen. Insofern fängt man mit wenig und kleinen Dingen an und setzt dann weiter nach und nach und nach und nach. Und insofern ist es ein eingeleiteter Prozess. Und das Gefühl habe ich schon, dass die aktuell Regierenden auf der Bundesebene wie auch auf den meisten Länderebenen, die Gesellschaft als Ganzes und auch solche Organisationen wie das BMG und die heute eingeladenen Verbände das Gefühl haben, dass sie diesen Weg gehen müssen.
Also da ist für mich aber ja schon mal der erste Befund auch da. Also grundsätzlich ist Bürokratie an sich nicht schlecht. Bürokratie, dass sie da ist, erfüllt erstmal einen Zweck, gibt Strukturen, gibt Sicherheit für alle Beteiligten, für Patientinnen und Patienten, für Ärztinnen und Ärzte.
Absolut. Bürokratie führt zum Gewinn von Erkenntnis, führt zum Gewinn von Transparenz, führt zum Gewinn von Verlässlichkeit und Sicherheit. Hat es übrigens auch schon gegeben im alten Rom. Die haben auch schon vierfache Ausfertigungen von bestimmten, von Marschbefehlen ausgestellt und solche Dinge. Also interessant zu lesen oder zu sehen, welchen Grad an bürokratischen, systematischen, administrativen Verfahren man schon in der römischen Armee hatte. Ganz anders, was heute ist. Und es ist 2000 Jahre her.
Und jetzt habe ich keine Zahlen parat zur römischen Armee, die hat ihr Team nicht vorbereitet, aber ein bisschen was zur Bürokratie im Gesundheitswesen. Mhm. Und das habe ich schon gedacht, also um mal in diesem Bild zu bleiben, wenn jetzt die römische Armee die Hälfte der Zeit nur mit dem Ausfüllen von Marschbefehlen verbringen würde, weiß nicht, ob die damals dann so erfolgreich gewesen wären.
Die wären nicht vorwärts gekommen.
Das denke ich auch. Und hier ist es so, also diese paar Zahlen finde ich ja irre. Es gibt die Dokumentations- und Informationspflichten im ambulanten Versorgungssektor erfordern mehr als 55 Millionen Netto-Arbeitsstunden in deutschen Vertragsarztpraxen. Da würde man sich schon wünschen, dass einige vielleicht dann doch auch noch den Patientinnen und Patienten zugutekommen.
Das ist das, was uns motiviert.
Ja, genau. Das finde ich gut. Und dann habe ich Ärzte in Kliniken dokumentieren pro Tag durchschnittlich 4 Stunden bzw. 44% ihrer Arbeitszeit. Da bin ich ja fast umgefallen. Also wenn ich mir überlege, dass jemand als Arzt in der Klinik, und zwei von meinen Söhnen wollen ja auch Ärzte werden, wenn die dann die Hälfte der Zeit nicht Patienten behandeln, sondern Formulare behandeln, das finde ich nicht richtig.
Das finden wir auch nicht richtig.
Ja.
Das finde ich auch nicht richtig. Das ist ja der Grund, warum wir uns seit längerem schon an die Verantwortlichen wenden. Und jetzt ist das eben so, das Bundesministerium für Gesundheit ist nur für bestimmte Dinge zuständig. Mhm. Das Thema, ich sage mal zum Beispiel Datenschutz, ist natürlich da nicht angesiedelt, sondern es ist im Bundesministerium für Justiz angesiedelt. Mhm. Und das heißt, eine solche Sitzung wie heute, und das habe ich dann auch dort zum Ausdruck gebracht, ist gut und wichtig, aber nur ein erster Schritt und auch nur ein Teil einer größeren Initiative, die wir national auf den Weg bringen müssen. Sie müssen mal sich vorstellen, seit 2006 haben wir den Normenkontrollrat, der eigentlich die Bürokratiefolgekosten abschätzen und ermitteln soll, um dem Normgeber ein Gefühl dafür zu vermitteln, was er auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dort anrichtet, in Anführungszeichen. Das war die erste Aufgabe. Mhm. Und dann sollte der gesamte Erfüllungsaufwand, also auch der zeitliche und andere Aufwand, der mit den Normen verbunden war, vom Normenkontrollrat bewertet und auch berichtet werden. Dass das dazu geführt hätte, dass bestimmte Normsetzungs- und Gesetzgebungsverfahren deshalb abgesetzt worden sein, wäre mir neu. Ich weiß das nicht so ganz genau, aber ich habe davon nicht gelesen oder selten gehört oder gar nicht gehört. Das war ab 2006 schon richtig, das Ansinnen darüber auch sozusagen zu befinden. Es gibt ja dieses Motto One in, One out. Also eine neue Regelung auf den Weg gebracht und dann muss eine alte Regelung abgeschafft werden. Für jedes neue Gesetz muss ein altes gestrichen werden. Und das, glaube ich, ist
klingt mir jetzt ein bisschen pauschal, aber zumindest
könnte man mal gut, angucken. Also sagen Menschen, die sich im Rechtsverfahren als Anwälte oder andere in einer Funktion oder Richter seit langem bewegen oder inzwischen schon fast im Ruhestand sind, die das ja über 30, 40 Jahre unter Umständen aus persönlicher Anschauung erlebt haben. Wir haben schon einen unvorstellbaren Zuwachs von auch ganz normalen Gesetzen im BGB und anderen Stellen im Verhältnis zu dem, was wir noch vor 30, 40 Jahren hatten.
Und was ich glaube, beobachtet zu haben über die vielen Jahre, die ich jetzt nun auch schon, sagen wir mal, solche Dinge verfolge und vielleicht auch ein politisch denkender Mensch bin, immer wenn was schief geht, wenn es irgendeinen Skandal gibt, wenn es irgendein großes Problem gibt, dann wird in der Regel auch eine neue Regel eben oder ein Gesetz geschaffen, weil dann kann die Politik Handlungsfähigkeit demonstrieren.
Ja, genau.
Und man hat, glaube ich, auch ein bisschen die Hoffnung, grundsätzlich, wenn man eben alle Dinge, die schief gehen, dann neu regelt, dann geht irgendwann nichts mehr schief. Das eine ist ein bisschen zu eitel und das andere ist ein bisschen zu naiv, oder?
Das würde ich teilen, ja.
Das heißt, man müsste bei grundsätzlichen Regeln bleiben und dann haben wir ja Organe, die im Zweifel auch entscheiden und abwägen.
Ja, also ich finde, man braucht grundsätzliche Regelungen, man braucht auch Regelungen, die verstanden werden und die auch nachvollzogen werden. Die pragmatisch sind, die nachvollziehbar sind, die so sinnfällig sind, dass die Menschen, die die Regeln befolgen sollen, sagen, das ist so logisch und mir einleuchtend, das tue ich mich leicht, dem zu folgen. Wenn sie so kompliziert sind, dass man sie gar nicht mehr kennt oder kennen kann, oder wenn sie so widersprüchlich sind oder mit so vielen anderen Regelungen dann unter Umständen interferieren oder auch kontrastieren, dann wird es schwierig, die zu befolgen. Insofern muss man sagen, das ist das eine. Das zweite ist, manchmal sind Dokumentationspflichten, die dann häufig zu solchen Regelwerken dazugehören, der Ausdruck von einem Grundmisstrauen. Das ist ja die Frage, wie viel Vertrauen hat man als Individuum in den Einzelnen? Jetzt wissen wir alle, dass das natürlich nicht alles auf Treu und Glauben funktionieren kann. Das geht nicht. Die Zeiten sind vorbei, schon sehr, 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 sehr lange. Insofern braucht es natürlich auch Kontrolle und auch Sanktionen unter Umständen. Aber man kann ja zwei Wege gehen. Der eine Weg ist, man kontrolliert alles und jeden oder verpflichtet jeden, kleinteilig Dinge zu dokumentieren. Ich mache mal ein Beispiel. aus dem Gesundheitswesen.
Mhm, gerne.
Wenn Menschen an einer Infektionserkrankung leiden mit einem multiresistenten Keim und sie müssen in der Klinik isoliert werden, dann erfordert das einen Dokumentationsaufwand, der bis zu circa 2 Stunden am Tag ausmacht. Ein extrem komplexes Verfahren. Einmal, um das zu legitimieren, dass so ein Mensch isoliert wird. Erstens. Und zweitens auch, um den relativ hohen wirtschaftlichen Aufwand, der da betrieben werden muss, dann auch anschließend abrechnen zu dürfen. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man das ins Verhältnis stellt. Ja?
Zumal ja auch niemand jetzt in der Klinik auf die Idee käme, aus Spaß jemanden zu isolieren.
Einmal also das und zweitens ist es im Interesse aller, auch der beteiligten Kliniken, denn wenn die jetzt sozusagen von so einem Keim dann übersiedelt würden, stehen sie ganz still, können gar keine Erlös mehr produzieren. Also schon aus ganz eigennützigen Gründen würde jeder dafür sorgen, dass das sozusagen so sauber wie möglich organisiert ist und auch vernünftig und effizient funktioniert im Rahmen der inhaltlichen, medizinischen, ärztlichen Möglichkeiten. Und wenn sowas dokumentiert werden muss, weil man Sorge hat, dass unter Umständen dann jemand unter Umständen sonst diese Ziffer eintrüge oder diese Prozedur abrechnete, ohne dass es tatsächlich so gewesen ist, das steckt ja dann dahinter, dann würde ich sagen, bevor man jetzt alle verpflichtet, diesen Aufwand von Dokumentation zu betreiben, könnte man ja sagen, man macht stichprobenartige Querverprobungen und schaut mal, ob irgendwo jemand, jemand das abgerechnet hat, ohne dass das vorlag. Mhm. Und das Vorliegen einer solchen Situation ist sehr schnell dokumentiert und sehr einfach. Mhm. Durch einen Abstrich, durch irgendeinen mikrobiologischen Befund, das ist schnell geschehen. Mhm. So, und wenn das vorliegt, kann man nachweisen, dass das stattgefunden hat und dass das so war. Und damit ist der Fall erledigt. Stellt man aber fest, dass da tatsächlich eine Klinik Schindluder betrieben hat, indem es etwas abgerechnet hat, was nicht stattgefunden hat, nur weil es sehr gut vergütet ist, dann würde man anfangen, da, wo das stattfindet, noch tiefer zu prüfen und da unter Umständen auch wirklich ja, signifikante und spürbare Sanktionen auszusprechen, damit sich das rumspricht und Leute das lassen. Mhm. Das ist, wäre ja auch eine Vorgehensweise, wie man verfahren könnte. Mhm. Ja. Und insofern glaube ich, wert darüber sich zu unterhalten und auch über die grundsätzliche Vertrauens- oder Misstrauenskultur zu sprechen.
Jetzt haben wir uns ja alle, zumindest ich würde mal sagen seit den 90ern, von der Digitalisierung, wenn sie dann endlich da ist, immer versprochen, dass dann automatisch auch weniger Bürokratie ist. Aber das scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht so zu sein. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft mit automatisch dokumentierender KI möglicherweise so weit kommt, aber im Moment scheint es noch nicht so zu sein.
Also ich glaube, wir träumen davon, dass das funktioniert, dass es geht. Dass es nicht geht, wissen wir und sehen wir täglich, liegt daran, dass wir sehr viele verschiedene Ebenen haben. Wir haben also als Beispiel in den Arztpraxen Praxisverwaltungssysteme, wir haben in den Kliniken Klinikinformationssysteme, wir haben in den Laboren Laborinformationssysteme. Wir haben dann die KIM, das ist die digitale Übertragungskanal zwischen Arztpraxen, Haus- und Facharztpraxen oder Facharztpraxen unterschiedlicher Entität. Also es sind aber alles andere Systeme, die zum Teil inzwischen funktionierende Schnittstellen haben, lange Zeit aber keine. Insbesondere ist zum Beispiel zwischen dem Klinikverwaltungssystem oder Informationssystem und dem Praxisverwaltungssystem ist immer noch sehr schwierig, sodass der eigentliche Mehrwert, der entstehen könnte, indem wir unser Handeln ganz normal in unserem System dokumentieren und diese Dokumentation für jeden, der weiterbehandelt ist, dann einfach zugänglich wäre oder ihm sozusagen überspielt würde. Denkbar wäre es ja über die elektronische Patientenakte. Mhm. Die hat aber jetzt am Anfang auch noch nicht dazu geführt, dass man da strukturierte Daten vorfindet, sondern einfach hinterlegte PDFs von irgendwelchen Berichten oder Befunden, Laborbefunden und anderes. Und das wird jetzt noch ein Weilchen dauern, bis das so weit funktioniert, dass man wirklich sagen kann, man hatte ein bündiges, schlüssiges System. Wäre das vorhanden, glaube ich, könnte man sagen, wäre vielleicht ein kleiner Schritt gewonnen im Hinblick auf die Bürokratie. Aber dann bleibt es dabei, gibt dann noch Anfragen zwischen den Krankenkassen, die bestimmte Leistungen übernehmen sollen. Da hat man sich zum Beispiel heute darauf geeinigt, dass man alle Hilfsmittel, die unter 200 Euro wert sind, ohne Antrag freigeben will. Bisher ist das so, dass die also jedes Hilfsmittel, und wenn es nur 50 Euro ist, unter Umständen auf Antrag der Krankenkasse beantragt werden oder auf Ansage der Krankenkasse beantragt werden muss.
Das heißt, entstehen dann quasi Kosten durch die Leute, die sich damit beschäftigen,
also Höhe von 200 Euro oder so. Als Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, aus meiner hausärztlichen Praxis, da ist ein Mensch, der hat eine angeborene oder perinatal entstandene Veränderung des Fußskeletts und er braucht einen orthopädischen Schuh, seit er auf der Welt ist. Mhm. Und er ist jetzt 50 und er kann ja nicht nur einen orthopädischen Schuh haben, vielleicht ein zweiter sei ihm gegönnt oder vielleicht auch ein dritter, dass er den mal wechseln kann und vielleicht auch zu anderen Anlässen mal einen braunen und mal einen schwarzen tragen darf. Der hält ein paar Jahre, wenn er gut gemacht ist, das sind ja maßgemachte Schuhe, sind die auch lange haltbar, aber irgendwann braucht er einen neuen. Und wenn einmal feststellt, dass er diese Diagnose hat, dann hat er sie bis ans Lebensende. Und eigentlich müsste der keinen weiteren Schub beantragen müssen, sondern er müsste automatisch selbstverständlich angewiesen oder gemacht werden können und die Kosten würden von der Krankenkasse getragen. Und dann wird immer wieder bei solchen Fällen neu nachgefragt, warum das denn sein muss. Mhm. Also das ist alles überflüssig.
Und das erzeugt ja auch Arbeit, das kostet dann auch Geld, ne?
Das erzeugt Arbeit, Unmut, Frustration. Mhm. Wenn sowieso viel los ist, wir sind noch weit davon entfernt, ein, wie das so schön heißt, Mindset zu haben, was sich eben an der Stelle entbürokratisch entfaltet.
Jetzt wird es bei dem Spitzengespräch heute nicht konkret um orthopädische Schuhe gegangen sein. Was waren denn so die großen Themen, die Sie glauben, die vielleicht auch alle gemeinsam besprochen haben, wo sich auch viele einig
waren? Es waren heute eben keine großen Themen, sondern es waren viele kleine Themen, weil die unterschiedlichen Organisationen auf der Arbeitsebene eben vorher dem Bundesminister für Gesundheit eine Reihe von Vorschlägen gemacht hatten. Dazu zählte zum Beispiel der, den ich gerade eben erwähnt habe. Dazu zählte zum Beispiel auch, dass wir gesagt haben, Regresse, wirtschaftliche Regresse, also Zahlungen seitens der veranlassenden oder verordneten Ärztinnen und Ärzte, sollten nur bei einem Wert von über 300 Euro ausgesprochen werden. Also alles, was unter 300 Euro ist, wird gar nicht aufgenommen, weil die Kosten, die bei der Aufnahme der entsprechenden Nachfrage, der Überprüfung der Antworten auf diese Nachfrage und der Entscheidungsfindung, ob sowas regressiert werden muss oder nicht, also dem verordneten Arzt dann zu Lasten in Rechnung gestellt werden soll, weil er eben falsch verordnet hat. Diese Kosten, diese 300 Euro bei weitem übersteigen und insofern ist der Aufwand den Ertrag nicht wert. Mhm. Also kann man sagen, alle Fälle, in denen das so ist, vergessen wir. Mhm. Und das zum Beispiel ist heute eins von vielen Beispielen besprochen worden. Ein weiteres ist das, dass wir verschiedenste Normen haben, die uns verpflichten, im Datenschutz und Cybersicherheit unserer Praxen uns entsprechend technisch auszurüsten. Mhm. Das müssen wir auch nachweisen. Jetzt gilt das aber für Kliniken und für Praxen und für medizinische Versorgungszentren, aber in einer gewissen Größenordnung gibt es unterschiedliche Normen, auf die man dann sozusagen zurückgreift oder nach denen wir nachweisen müssen. Das zu vereinheitlichen und nur noch eine Prüfung ablegen zu müssen oder einer prüfenden Stelle gegenüber nachzuweisen, dass wir technisch ausgerüstet sind und Firewall und andere Dinge installiert haben, ist ausreichend. Wir müssen es nicht mehr zwei nachweisen. Ist auch etwas. Und so gibt es ganz viele, das war heute also eher eine unter den verschiedensten Gesichtspunkten des administrativen, bürokratischen oder ministeriellen Handelns betrachtete kleinteilige Maßnahmen, die jetzt in der Summe und im Ganzen schon eine ganze Menge ausmachen werden.
Also das klingt alles logisch und das ist auch interessant und es gibt ja auch ein Berichtsentlastungsgesetz zum Beispiel, was in Planung ist. Man will da vieles ändern. Trotzdem wollte ich jetzt noch mal fragen, also es klingt ja nach einer, sagen wir mal, Jahrhundertaufgabe. Das klingt ja nicht nach was, also eben nicht so.
Eine Dauerbaustelle.
Genau. Alle treffen sich zum Spitzengespräch und nächste Woche ist die Bürokratie abgebaut. So ist es nicht. Deswegen mit dem Blick auf das, was Sie alles im Bewusstsein haben, noch aus dem Gespräch, aber auch im Unterbewusstsein durch viele Jahre solche Gespräche und vielleicht auch eigene Frustration.
Ja.
Kommen wir nochmal zu Bismarck. Das berühmteste Zitat ist ja, Politik ist die Kunst des Möglichen.
Ja.
Was ist denn in absehbarer Zeit möglich?
Ich glaube, dass die heute besprochenen Maßnahmen und weitere darüber hinaus, also ich kann mal noch zwei nennen, in der Qualitätssicherung würde man sagen, Daten, die einmal erhoben worden sind, dürfen für unterschiedlichste Verfahren dienen und müssen nicht in jedem Verfahren wieder neu erhoben werden.
Mhm.
Ja? Once only ist das sogenannte Prinzip dazu, um den Terminus technicus zu liefern.
Und Datenschutzbeauftragte zucken jetzt ein bisschen, aber das ist in Ordnung.
Genau, das ist das Nächste. Das ist das Nächste und das ist dann aber eine Aufgabe, die dauert länger, weil das Thema once only oder die Verwertung von erhobenen Daten aus einem Qualitätssicherungsvorgang für den nächsten, wo sie unter Umständen gleich gebraucht, wieder gebraucht werden, auch verwenden zu können, ist etwas, das kann bis dahin im Hinblick auf die Strukturierung und Gestaltung der Qualitätssicherungselemente, das kann das gemeinsam mit dem BMG organisiert werden. Da ist das BMG zuständig. Im Hinblick auf den Datenschutz brauchen wir das Bundesministerium für Justiz und vielleicht auch noch andere und dann wird es komplizierter. Und dass wir über die Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit oder der einzelnen Ressorts des Kabinetts nicht das große Ganz auch noch vergessen, sondern gleichzeitig mit anschieben, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Denken Sie dann, das Formular zur Bewertung des Empfindens in der Podcastaufnahme brauche ich bis morgen Mittag.
Alles klar, eine fünffache Auswertung?
Natürlich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.